Ich denke, wir können loslegen. Hallo zusammen, liebe Landsmänner, Landsfrauen, zu unserem Workshop heiße ich Sie herzlich willkommen. Wir werden über Landsleute sprechen oder darüber, was es bedeutet. Wir werden über verschiedene Öffentlichkeiten, die es innerhalb dieses Diskurses so gibt, sprechen. Über politische, über mediale vielleicht auch, über verschiedene Interessen, über die Gruppen, die sie vertreten oder vielleicht noch nicht vertreten. Und dafür haben wir einige Leute, ich würde sagen, aus der Praxis eingeladen. Nicht unbedingt Experten aus der Wissenschaft, von denen haben wir, glaube ich, jetzt auch viel, ich will nicht sagen genug gehört. Jetzt geht es möglicherweise ans Eingemachte. Ich möchte das Plenum auch eigentlich direkt einladen, sich an unseren Gesprächen zu beteiligen. Also ohne Scheu zeigen Sie auf, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Ihre Erfahrungen, wenn Sie Ihre Ideen einbringen wollen, können Sie das jederzeit machen. Ich werde die Runde natürlich gleich erstmal vorstellen und ein paar einleitende Fragen stellen und dann können Sie gerne auch sich direkt einbringen. Ja, 5 Leute, über die ich mich sehr freue. Eine sehr interessante und ich hoffe kontroverse Gruppe, die wir hier versammelt haben. Zunächst mal Albina Nazarenus-Vetter, die einzige Dame hier in der Runde, hat 1996 die Deutsche Jugend aus Russland, den Verein, mitgegründet und ist seit 2013 Bildungsreferentin und Geschäftsführerin der Deutschen Jugend aus Russland, der DJR in Hessen. Seit 2017 ist sie Geschäftsführerin der Interessensgemeinschaft der Deutschen aus Russland in Hessen. Das ist ein Zusammenschluss aus der DJR in Hessen und der Landsmannschaft. Also sie ist, hält sozusagen die Landsmannschaft hier präsent. War 5 Jahre als Stadtverordnete in Frankfurt tätig und seit diesem Jahr ist sie auch Stadträtin für die CDU in Frankfurt und Vorsitzende des Netzwerkes Aussiedler der CDU in Hessen. In der Mitte oder rechts von Albina sitzt Dr. Wolfgang Schelicke. Man kann das, glaube ich, nicht so gut erkennen, aber er hat so einen kleinen Anstecker an seinem Sakko und er hält sozusagen die deutsche und die russische Fahne aufrecht, hoffentlich. Herr Schelicke ist 1937 in Moskau geboren, nachdem seine Eltern 1936 aus Nazi-Deutschland ausgebürgert worden waren. Siedelte als 9-Jähriger dann 1946 nach Berlin zurück und wuchs folglich in der DDR auf. 1955 kehrte er in die UdSSR zurück und studierte in Moskau an der Hochschule für Flugwesen, Ingenieurwesen dann, Sie sind Ingenieur?
Diplom-Ingenieur für Flugzeugbau.
Großartig. Seit 1994 ist er Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Russischen Kulturinstituts in Dresden und das ist eine ganz interessante Einrichtung, eine von wenigen in Deutschland, die über die russische Stiftung Ruski Mir in Deutschland gefördert wird. Zweiter von links, Alexander Reiser, studierte in der UdSSR Journalistik und arbeitete auch als Journalist viele Jahre in Wladiwostok für Zeitungen und Zeitschriften. Er lebt seit 1996 mit seiner Familie in Berlin und arbeitete 1999 bis 2006 als Quartiermanager in Marzahn-Nord. Könnte auch fast behaupten, dass Alexander so eine Art Pressesprecher für die russischsprachige Community in Berlin-Marzahn ist. Also wer da so ein bisschen Lokalkolorit wissen möchte, der wende sich bitte an Alexander. Und ich denke, einiges davon wird heute auch zu hören sein. Er ist Mitbegründer des Vereins der Aussiedler in Berlin, Vision e.V., da steht auch ein Stand aufgebaut und ist dessen Geschäftsführer. Links von Alexander Viktor Ostrowski, kam 1991 aus St. Petersburg nach Deutschland. 2003 war er Mitbegründer von Phoenix e.V., ein Integrationsverein in Köln und ist seitdem auch als geschäftsführender Vorstand tätig. Wenig später hat er auch den Bundesverband russischsprachiger Eltern ebenfalls hier vertreten mit einem Stand gegründet. In Zusammenarbeit mit der BPB, und darüber werden wir später auch noch sprechen, ist kürzlich ein Projekt gestartet, das das kritische Denken und die politische Bildung unter Russischsprachigen in Deutschland fördern soll. Dazu gleich mehr. Und links von mir, Vertreter der Medienlandschaft der Russischsprachigen hier in Deutschland, Alex Sinkowski, studierte 1980 bis 1985 an der Moskauer Hochschule für internationale Beziehungen und arbeitete nach seiner Aussiedlung nach Deutschland, nach seiner Auswanderung als Rundfunkjournalist. Deutsche Welle unter anderem. Seit 1994 ist er jedoch Chefredakteur für das russischsprachige Programm des RBB, des Rundfunk Berlin-Brandenburg, was also dieser Teil des Programms, besser bekannt unter Funk aus Europa. Seit diesem Jahr gehört Oleg der Familie von Cosmo an. Außerdem ist er Mitglied des Deutsch-Russischen Forums und wirkt seit langem in der Arbeitsgruppe Medien des Petersburger Dialogs mit. Eine kleine formelle Sache. Links auf der Bühne steht ein Flipchart. Das ist eine kleine Idee hier der Veranstalter. Falls die Runde hier, also eigentlich ist das an die Runde, geht das an die Runde, falls irgendwelche Fragen sind, die irgendwie aus welchen Gründen hier nicht geklärt werden können, würde ich euch bitten, da hinzugehen und sie aufzuschreiben. Eventuell können wir sie sofort beantworten, eventuell ja, lassen wir die erstmal stehen oder lassen sie möglicherweise auch hier vom Publikum beantworten oder später beim Ideenmarkt. Also greift zum Stift und scheut euch nicht. Also ja, über den Elefanten wurde jetzt auch schon viel gesprochen, der Verlieser, und ich würde das auch gerne irgendwie auslassen, aber es ist jetzt blöderweise die Eingangsfrage, die ich mir überlegt habe, und ich glaube und ich hoffe, dass das mit dieser Frage auch möglicherweise ein bisschen tiefer geht als das, was wir bisher darüber gesprochen haben. Viel wurde darüber erzählt, viel ist darüber abgehandelt worden und sehr viel analysiert. Ich würde aber gerne von Alexander wissen, welchen Einfluss diese ganze Geschichte, welchen Eindruck das hinterlassen hat und wie die Community in Berlin-Marzahn oder insgesamt in Deutschland eigentlich dazu steht. Welche Schlüsse habt ihr daraus gezogen für eure Arbeit?
Ja, da ist schon so viel gesprochen worden über diesen Fall Lise, dass ich gar nicht weiß, von wo ich jetzt anfangen soll, aber erstmal waren wir so überrascht, dass die Ereignisse sich so schnell entwickeln können. Wir sind ja ganz gut vernetzt und verwurzelt in Marzahn und kennen die Community ganz gut, und eigentlich ist das durch unseren Verein alles gelaufen, so wie verschiedene Kräfte versucht haben, diesen Fall für sich ausnutzen und zu instrumentalisieren. Da wurde ja gestern über Instrumentalisierung gesagt, dass man die Gruppen nicht darf instrumentalisieren, dass es keine Entschuldigung ist, die Instrumentalisierung. Da bin ich einverstanden, aber man muss auch verstehen, dass manche Ereignisse solche Dynamik einnehmen und so schnell ablaufen, dass die Gruppe gar nicht die Möglichkeiten hat, besonnen darauf zu reagieren. Weil es sind solche Flüsse von Informationen, die die Menschen da überwältigt haben, und der Hauptgrund, warum die Leute so empört waren, war nicht so die Flüchtlingsfrage, die im Vordergrund stand, sondern das Gefühl, dass hier die Gerechtigkeit nicht gewaltet wird. Weil der Anfangsmessage war, da wurde ein 13-jähriges Kind vergewaltigt auf brutale Weise. Die Eltern und das Kind haben sich gemeldet bei der Polizei, und die Polizei will nichts nicht tun. Die Polizei will den Fall vertuschen. Die Polizei will da gar keine Untersuchung nicht weitermachen. Warum das so geschehen ist, das ist verbunden mit unserer Biografie, ja, und wie wir so zur Polizei stehen und so dieses Misstrauen, das wir mitgebracht haben aus unseren Herkunftsländern, wo die Polizei jetzt nicht ein Freund und Schützer war, sondern manchmal dein Gegner und sogar dich da ausgenommen hat. Und nach diesem Fall, ich glaube, haben viele gelernt, wie in der modernen Welt und in den modernen Medien man ausgenutzt werden kann. Ne? Und das war so, als dann die Meldung von der Verwaltung, von der Staatsanwaltschaft gekommen ist, dass das Mädchen bei seinem Freund übernachtet hat und dass überhaupt keine Vergewaltigung stattgefunden hat. Da gab es so einen Katzenjammer durch die Medien, der später aussiedelt. Und so der Tenor war immer: Mensch, wie konnten wir da nur uns so vorführen lassen? Wie konnten wir uns da nur so ausnutzen lassen? Also? Und das, glaube ich, ist so bei vielen Spätaussiedlern auch so, diesen Kater, ja, diese Stimmung, ja, wie kann das überhaupt geschehen? Wie konnte man uns da so aufpushen? Wie konnten wir so glauben? Wie konnten wir da so sich vorführen lassen? Na? Und ich glaube, so meine Erfahrung, dass, glaube ich, so der zweite Fall diese nicht mehr so passieren wird. Jedenfalls, es wird nicht mehr so explosionsartig, weil viele aus diesen Fällen gelernt haben, dass man auch ausgenutzt werden kann von bestimmten Kräften für seine Zwecke. Dann. Und da waren mehrere Kräfte am Werk, mehrere Kräfte.
Siehst du denn die Communities selbst und die Migrantenorganisationen, jetzt zum Beispiel euren Verein oder die anderen Verantwortlichen in Berlin, in der Verantwortung, dass sich sowas eben nicht wiederholt? Was habt ihr gemacht seitdem? Gerne Frage auch an die anderen, wer, oder auch an das Plenum.
Naja, wir waren ja mitten im Geschehen, wir sind da einfach reingeraten, dass wir erstmal versucht haben, der Familie jede Hilfe anzubieten. Wir haben ihnen einen Priester angeboten, wir haben ihnen einen Rechtsanwalt angeboten, wir haben angeboten ein Treffen mit dem Bürgermeister vom Bezirks, wir haben angeboten ein Treffen mit der Presse, dass wir nicht zulassen, dass wenn der Fall tatsächlich so ist, dass die Presse dann das aufnimmt und aufklärt. Wir haben dann die Adresse von der Staatsanwaltschaft ihnen zugeschickt, dass sie das sich wenden können. Ne? Dann hat ein russlanddeutscher Polizist erklärt der Familien, dass es sowas überhaupt gar nicht möglich ist in der deutschen Polizei, dass die Politik Druck ausüben darf auf die Polizisten, dass es strafbar ist, wie von den Politikern, so auch von den Polizisten, wenn die Politik versucht, sich in eine Ermittlung einzumischen. Ja? Und ich glaube, das war so sehr überzeugend, dass ein russlanddeutscher Polizist so geschildert hat, wie die deutsche Polizei arbeitet, aber irgendwie ist das nicht angekommen da. Ne? Und
jetzt
jedenfalls bei der Familie da nicht. Ja. Und die Dynamik hat sich dann immer weiterentwickelt. Mhm. Da, ne?
Meinst du denn, das ist inzwischen angekommen? Ist da eine höhere Sensibilität für die Sachen, die eben in bestimmten institutionellen Ebenen eben auch passieren, verankert?
Absolut. Ich glaube, das ist ja auch so ein Lernprozess. Ja. So die Spätaussiedler, jedenfalls die Russlanddeutsche, da in Marzahn, vielleicht auch bundesweit, die waren das erste Mal konfrontiert mit so einem Fall, wo so verschiedene Kräfte von verschiedenen Seiten medial versucht haben, sie zu benutzen. Ne? Und die waren nicht vorbereitet. Das war ja vorher, als hat ja nie jemand versucht, die Spätaussiedler medial so aufzupushen. Dann, ne? Und ich glaube, aus diesem Lernprozess zieht man ja wie aus jedem Lernprozess Folgen und lernt daraus was. Und ich glaube, die Ausbildung haben gelernt, dass man nicht immer glauben darf, das, was durch die sozialen Medien verbreitet wird, und auch nicht immer sofort so heftig reagieren muss. Dann. Dass man erstmal abwarten muss, ein kalter Kopf, ein klarer Kopf behalten und erst dann reagieren, wenn es wirklich notwendig ist. Dann. Aber wie gesagt, das ist auch, weil ich auch noch wieder betonen will, die Reaktion war meistens, dass hier die Gerechtigkeit nicht getan wird. Ja? Dass ein Mädchen, ein 13-Mädchen vergewaltigt wird, und ich glaube, das hätte jeden von uns, von euch empört, wenn ein 13-jähriges Kind vergewaltigt wird auf brutale Weise und die Polizei versucht, keine Ermittlungen nicht führen. Ja? Und dafür hätte er euch auch alle erhebt. Ja? Und das waren auch so die meisten später, die haben sich dafür erhoben. Ne? Haben gesagt, hey, wir lassen das nicht zu und so. Das Einzige, was sie nicht wussten, dass eigentlich die deutsche Justiz so funktioniert, dass solchen Fall gar nicht möglich ist. Ne? Und dafür muss man nicht unbedingt vor den Kanzleramt treten mit einer Demonstration.
Ich glaube, Herr Schelicke möchte gerne was dazu sagen. Und Herr Schelicke, in dem Zusammenhang gab es, wissen das alle, eigentlich in jedem Artikel, in jedem Beitrag dazu direkt auch Vorwürfe an die russische Seite, ja, die das eben vermeintlich beabsichtigt haben.
Dazu komme ich noch. Ja. Ich komme ja aus Dresden. Und vor 8 Jahren gab es ja bei uns einen schrecklichen Fall. Ja, da wurde, ja, hat ein Russlanddeutscher, Alex Wien, eigentlich Alexander mit dem russischen Namen, der hat das dann, um tatsächlich hier echt Deutscher zu werden, hat er dann seinen Familiennamen gewechselt und statt Alexander Alex. So, der hat hier die Ägypterin Malvina ermordet während einer Gerichtsverhandlung. Und sitzt jetzt lebenslang im Zuchthaus, also im Gefängnis. Wir kannten die Geschichte, wir haben auch die Mutter kennengelernt. Er war auch bei uns, haben wir auch entdeckt, auch mal Leser unserer Dostojewski-Bibliothek des Deutschen Kulturinstituts. Und damals haben wir so interpretiert, ja, dass er als 16-Jähriger hier nach Deutschland, in dem er gekommen ist, 3 Jahre gewartet hat, erstmal um die Anerkennung, dass er als Spätaussiedler nach Paragraph 4 oder beziehungsweise nach Paragraph 7 hierher kommt. Und dann diese erfolgreiche ägyptische Familie spielt, ich meine, die Geschichte kennt man, ja, dass dort sich eskalierte. Das Interessante war, dass bei uns dann Russlanddeutsche, also eine Gruppe, jugendliche Gruppe aus Riesa, und Riese ist ja bekannt, Hochburg der NPD, ja, dort wurde ja die Freiheit herausgegeben, hierher kam und uns versuchte zu überzeugen, wir sollen vor dem Gericht protestieren und hier ihn, ja, verteidigen. Das ist ja in Dresden und Sachsen sehr interessant, wieso auch die Pegida bei uns da so viel. Und die NPD hat sich ja auch ganz bewusst auf die russlanddeutschen Jugendliche, völkisch Denkende gestützt. Ja, die Masse unserer Spätaussiedler sind ja erfolgreich, wie keine andere Gruppe hier in Deutschland integriert und fühlen sich hier wohl, wie man so jetzt sagt, beheimatet. Ja, aber es gibt natürlich Randleute. Die Mutter kommt hier, hat 3 Jahre ins gelobte Land gewollt, kommt hierher, ja, muss unter ändert den Namen und so, damit echt deutsch klingt. Ja, und jetzt sitzt sie auf Hartz IV und er hat natürlich Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, mit 16 Jahren, das ist alles bekannt. Ja, und muss natürlich Feinde kennen. Interessante Medien. Ja, 2006 haben wir das Dostojewski-Denkmal in Dresden aufgestellt. 10 Jahre lang haben wir um einen würdigen Platz gekämpft mit der Stadt. Es war kein finanzielles Problem. Wir haben gleich einen Hauptsponsor gefunden, Verbundenes Gas Leipzig. Schirmherrschaft hat unser Ministerpräsident Georg Milbert, Professor Milbert, übernommen, zusammen mit Botschafter Kutinov. So, und wir haben erreicht, dass das enthüllt worden ist von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit Wladimir Wladimirovich Putin.
Ganz andere Zeit.
Das Denkmal ist Eigentum des Vereins, mitten in der Stadt, zwischen dem Landtag und Kongresszentrum. Und wir haben das direkt so gesetzt, dass Fjodor Michailowitsch ins Gewissen unserer Landtagsabgeordneten guckt. Spaßhalber. So, jetzt sagen Sie mal die Medien. 2006 kein Interview. 2008 sofort Deutsch-Russische Kulturinstitut. Und auch jetzt mit der Geschichte mit der Lisa. Sofort.
Herr Schelicke, über die Rolle der Medien werden wir vielleicht noch ein bisschen später sprechen, auch wenn ich jetzt ungern so eine organische Diskussion hier abwürge. Aber Albina wollte auch noch was sagen zum Verlieser oder zu den Konsequenzen, die ihr dann gezogen habt?
Ja, beides. Also erstmals denke ich mal, wäre es nicht zu dem Verlieser gekommen, hätten wir vielleicht heute nicht diese wunderbare Tagung zu dem Thema. Unter anderem auch Identität oder unter anderem zum Thema, wie orientiere ich mich in der Medienlandschaft zum Thema generell Medienkompetenz unter auch jungen Deutschen aus Russland. Also ich war so ein bisschen schockiert, dass unter denjenigen, die es damals zu diesen Demonstrationen gezogen hat, unter anderem auch vor dem Bundeskanzleramt, dass doch so wenig dieses Vertrauen ausgeprägt ist in unser Rechtsstaat. Heutzutage weiß man gar nicht, wer sich denn letzten Endes, weil dieses Vertrauen gefehlt hat, an die russische Botschaft gewandt hat, was letzten Endes fast zu einer Staatskrise geführt hat, wo der russische Außenminister Lavrov gesagt hat, ja, unser Mädchen Lisa werden wir verteidigen. Das heißt, die Leute, die sich gewandt haben letzten Endes an diese Behörden, hatten nicht dieses Vertrauen. Also das hat mich am meisten gewundert. Und natürlich, wie schnell sie sich letzten Endes diese, das war für mich schon eine Art Fake News, so verbreitet hat. Und wie viele doch dann doch auf den Leim gegangen sind, derjenigen, die das verbreitet haben. Das war für mich so ein Zeugnis auch dafür, dass es bestimmte Gruppen gibt, auch unter den Russlanddeutschen, die auch eine Schwierigkeit haben, sich auch politisch zu orientieren. Deswegen kam es ja unter anderem auch zu den Demonstrationen auch mit rechtsfeindlichen Tendenzen. Das hat mich auch als Vertreterin der Jugendorganisation sehr beunruhigt.
Könntest du das vielleicht quantifizieren? Was glaubst du, welche Rolle spielen radikale Kräfte innerhalb der Community? Vielleicht bei euch in Frankfurt?
Also ich würde sagen, das ist jetzt keine typische russlanddeutsche Tendenz. Ja, auch, dass die AfD aufgekommen ist, also schiebt man so gerne in die Schuhe der Russlanddeutschen, aber das ist ja ein gesamtdeutsches Phänomen. Ja, und die meisten wissen schon, wo sie sich einzuordnen haben. Aber wie auch in der gesamtgesellschaftlichen Bevölkerung gibt es einfach auch Ausnahmen. Das sind für mich die schwarzen Schafe, die vielleicht noch Schwierigkeiten haben. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir im Bereich politische Bildung unsere Kräfte bündeln, auch im Bereich Medienkompetenzstärkung. Das sind unter anderem auch Aufgaben der Bundeszentrale für politische Bildung. Wie gesagt, deswegen freue ich mich, dass wir heute da sind und das alles aufarbeiten. Und all diejenigen, die noch Schwierigkeiten haben, sich da zu orientieren, die dabei zu unterstützen.
Entschuldige die Nachfrage vielleicht. Gestern gehört, dass es Analysen gibt, wonach die muslimkritische Haltung innerhalb der Community doch recht ausgeprägt ist. Vielleicht müssen wir auch nicht unbedingt von einer Muslimfeindlichkeit sprechen. Wie nimmst du das im Kontakt mit den Menschen wahr? Spielt das eine Rolle für euch?
Also ich kann das jetzt nicht so bestätigen, dass es speziell unter Russlanddeutschen islamophobe Leute gibt. Also wir als deutsche Jugend aus Russland bieten jungen Leuten, die sich politisch orientieren, also die sich politisch bilden möchten, seit der Gründung spezielle Bildungsmaßnahmen im Bereich außerschulischer Bildung an, wo man über Sachen wie Demokratie, wie Freiheit, demokratische Gesellschaft spricht und auch über Themen wie Antisemitismus oder Rechtsfeindlichkeit. Also ich finde, das ist wichtig, dass man darüber spricht, dass man die Menschen dementsprechend bildet und denen Kompetenzen mitgibt auf ihrem Weg. Also wir haben das, wie gesagt, vor 20 Jahren getan und sind immer noch aktiv auf diesem Weg.
Mit Viktor Ostrowski habe ich gesprochen, schon bevor dieser Fall Lisa ausgebrochen ist. Und er war so derjenige, der eigentlich am stärksten betont hat, dass es halt in der Community gärt, dass da irgendwas los ist, dass bestimmte Kräfte am Werk sind, die Menschen durcheinander bringen. Das hat sich dann möglicherweise beim Fall Lisa für dich ganz besonders bestätigt, für einige, die sich vorher mit dem Thema beschäftigt haben, auch. Ihr habt aber was draus gemacht.
Was wir daraus gemacht haben, ich möchte ein bisschen Drive, ja, ich möchte ein bisschen mehr Kontroversität,
ja, das sind wir immer
im Gespräch, genau. Am Montag, Dienstag, wir hatten in unserem Verband ein zweitägiges Treffen mit 20 verschiedenen Migrantenorganisationen der russischsprachigen. Unsere Mitglieder sind halt Migrantenorganisationen, die haben von 200 bis 2.500 Kinder, die sie betreuen, der russischsprachigen Familien. So, und wir haben gesprochen über Angebote für Geflüchteten. Und alle haben uns gesagt, dass wenn die Geflüchteten kommen, dann werden die Eltern ihre Kinder nicht mehr in unsere Einrichtung bringen. Das ist halt nur zum Nachdenken. Und das ist eine Information vor 2 Tagen. Ja. Das ist nicht gut, nicht schlecht, das ist die Wahrheit. So, und wie wir darauf reagieren, Wir reagieren darauf, dass wir festgestellt haben, dass bei den russischsprachigen Menschen aus ehemaligen UdSSR doch ein großer Bedarf gibt zu politischem Dialog. Nur gibt es kaum Möglichkeiten, diesen Dialog zu führen, außer an der Küche.
Woran liegt das?
Ja, es gibt keine Plattform, wo man mithalten kann, weil wenn unsere Mitbürger deutsche Abgeordnete, Minister hören und wenn sie nur ein zweites Wort verstehen, dann können sie nicht mithalten, gar zu schweigen diskutieren.
Also rein sprachlich, meinst du?
Rein sprachlich und auch mental. Mhm. Und so haben wir gedacht, okay, wenn sie nicht in vorhandenen Plattformen sich äußern können, dann schaffen wir halt so eine Plattform.
Victor, du kannst gleich ein bisschen weiter ausführen, wie das konkret aussieht. Eine ganz spannende Geschichte ist das. Aber ich glaube, es gab möglicherweise Einspruch von Albina, keine Foren für Russischsprachige. Ich dachte, du würdest eventuell was sagen dazu. Habe ich dich da falsch verstanden? Mhm. Moritz Gartmann, ja.
Dankeschön. Ja, ich möchte auch etwas mehr Kontroversität in die Diskussion reinbringen. Also diese Behauptung, die AfD zum Beispiel sei ein gesamtdeutsches Phänomen, stimme ich Ihnen zu, sie ist ein gesamtdeutsches Phänomen, aber sie ist auch ein spezifisch russlanddeutsches Phänomen. Ich habe da auch öfters schon viel dazu recherchiert und es gibt dieses SVR Integrationsbarometer von 2016, das sind so die neuesten Daten, die wurden aber vor dem Fall Lisa erstellt und nur mal als Beispiel, also da hat die AfD unter den Deutschen ohne Migrationshintergrund 1,8% gehabt, unter den Parteipräferenzen und unter den Spät- und Aussiedlern 4,7%. Deswegen kann man vielleicht doch noch ein bisschen darüber sprechen, warum das so ist und ja, was sind die Gründe dafür?
Herr Koschek möchte darauf antworten.
Nee, ich möchte nicht darauf antworten. Ich möchte mir nur die Frage stellen und uns allen, wieso dann die AfD in den Bundesländern die größten Ergebnisse hat, wo es die wenigsten Russlanddeutschen gibt.
Ist das so?
In Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Da kommt die AfD über 20% und da gibt es die wenigsten Russlanddeutschen in ganz Deutschland.
Können wir das wirklich für alle Wahlkreise bestätigen? Okay.
Also sie hat ja, die AfD ist auch nicht nur ein russlanddeutsches Problem. Es gibt eben bestimmte Regionen in Deutschland, das hat auch damit zu tun, dass da vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern die CDU oder die SPD nicht so verankert sind, wie sie in Westdeutschland sind. Aber ich meine, das ist eine seriöse Umfrage und wir haben eben auch in Westdeutschland bestimmte Städte, in denen sehr viele Russlanddeutsche leben und da kommt die AfD auch auf überdurchschnittliche Ergebnisse. Also dieses Problem ist einfach da.
Alexander?
Ich werde schon zustimmen, dass wir ein Problem mit der AfD haben. Jedenfalls bei uns in Marzahn-Hellersdorf haben wir das Problem. Und Aber man muss auch schauen, von wo das Problem kommt. Wir haben auch Leute, Russlanddeutsche, die mitmachen bei der NPD, diese russlanddeutsche Konservative. Und wir haben ja heute über viel über Heimat und Beheimatung gesprochen. Und die NPD war, glaube ich, so die erste Partei, die die Russlanddeutsche anerkannt hat als Deutsche. Die Russlanddeutsche sind ja nach Deutschland gekommen. Ja, wir kommen zurück in die Heimat zu unseren Brüdern und Schwestern. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen und alle haben gesagt, nee, ihr seid gar nicht unsere Brüder und Schwestern, ihr seid die Russen, ihr klaut Auto und so. Und die NPD war die erste Partei, die hat gesagt, ja, ihr seid unsere Brüder und Schwestern, ihr seid Deutsche, ihr, wir werden und so.
Ja, wobei man da natürlich auch die Interessen berücksichtigen muss, beziehungsweise einfach mal dahinter gucken muss, warum die das getan haben. Ich weiß jetzt nicht.
Ja, klar haben genau, die das benutzt, aber jedenfalls so das
Phänomen. In welcher Form sich damals, man sagt ja, die Union hat sich auch sehr früh gegenüber den Spätaussiedlern positioniert. Ich weiß nicht, welche Rhetorik damals konkret benutzt worden ist, Anfang der 90er Jahre, um eben die Aussiedler und Spätaussiedler willkommen zu heißen. Ob das jetzt tatsächlich die Gründe sind, warum die Menschen sich radikalisieren?
Nein, das ist ein sehr kompliziertes, das sind mehrere Gründe, die dazu führen, warum die Leute AfD wählen. Das ist eine, ich habe ja so Anfänge, das ist einer der Gründe. Der zweite Grund ist, dass die Leute so diese Islamophobie, die ist auch vorhanden. Die ist vorhanden, man kann das nicht leugnen. Das kommt schon aus der Russischen Föderation. Russland hat 2 Kriege in Tschetschenien geführt. Das gab Terrorakte in Moskau. Die Muslimen assoziieren sich bei vielen irgendwie mit Terroristen. Und das hat sich nochmal verstärkt durch diese massive russische Propaganda im russischen Fernsehen, wo dann die ganze Flüchtlingsströme als eine Invasion, ich brauche das ja, glaube ich, nicht wiederholen, dann, also als Invasion der Muslime, das Ende des Abendlandes, und das wirkt auf die Leute. Die Leute, die haben keine Ahnung, die schauen diese Bilder, die sehen diese Bilder, da wird gezeigt, so irgendwie ein Bahnhof in Ungarn, nachdem die Flüchtlinge da durchgezogen sind, da ist Unraut, da ist irgendwie Mühlberge und so, und da sagt so, da guck mal, da kommen die Barbaren, die tun das Ende der Europa da einleiten. Da, ne? Und ein dritter wichtiger Faktor ist, wir sind in einem Bezirk mit großen sozialen Problemen. Die Spätaussiedler sind nach Deutschland gekommen durch ihre mangelnde Sprachkenntnisse, durch nicht anerkannte Berufe. Die arbeiten alle im Niedriglohnsektor. Wir haben bis zu 20-30%, die Leiharbeiter sind. Die arbeiten hart auf einer Baustelle, 40 Stunden in der Woche. Und am Ende haben sie 1200 Euro in der Tasche, netto. Die haben 3-4 Kinder und das reicht nicht aus, um über die Runde zu kommen. Und das schon seit Jahrzehnten. Und immer wieder verspricht unsere Regierung, ja, wir werden was machen gegen die Region, die Arbeit soll sich lohnen und so. Und das wird aber nichts nicht gemacht. Und dann irgendwann haben die Leute da das Vertrauen in die Politik verloren. Ne? Und dann kommt die AfD und sagt, ja, wenn wir dann an die Macht kommen, dann wird alles anders sein und so. Und dann gehen so manche auf den Leim.
3 Wortmeldungen gerade. Felix?
Felix Riefer, Lev Koppele, Forum Beirat und seit kurzem Online-Redaktion bei der BPB. Ich spreche aber für mich selber. Und Sie verzeihen mir, dass mir da die Fußnägel hochrollen, wenn ich schon wieder diese Brandmarkung oder Fremdzuschreibung höre, Russlanddeutsche AfD. Da gibt es natürlich diese leicht überproportionalen Hang zu radikaleren Parteien, aber auch, für mich ist das auch die Linkspartei, die da auch überproportional im Vergleich zur bundesdeutschen Gesamtbevölkerung Zuspruch findet. Das ist die AfD und die Linkspartei, das heißt, beide Ränder werden da tangiert. Und wieso ich da nochmal den Scheinwerfer doch ein bisschen umdrehen will oder vielleicht mal rauszoomen möchte, in Frankreich haben wir keine Russlanddeutschen, die Schwedendemokraten, da gibt es keine Russlanddeutschen, die wählen. In Trump haben auch keine Russlanddeutschen gewählt. Also das ist ein Phänomen, das wir haben, was etwas weiter zu greifen ist. Und hier speziell, Sie haben ja bestimmte Gründe angeführt, diese Ghettobildung in Berlin-Marzahn, Mannheim-Nord, La und so weiter. Klar, wenn man unter sich sozusagen weiterlebt und im Niedriglohnsektor bleibt, dann entsteht sowas. Tut mir leid.
Danke. Alex Sinkowski vom Cosmo wollte was sagen.
Ich wollte nur sagen, da bin ich immer sehr vorsichtig, wenn man über die Wahlpräferenzen von der russischsprachigen Bevölkerung, generell von den hier in Deutschland lebenden Migranten redet, weil die Soziologie wirklich große Probleme hat, hier in Deutschland lebende Migrantengruppen zu erfassen, in ihren Wahlprioritäten. Da tun sich alle schwer, einfach qualitativ und repräsentativ diese Migrantengruppen anzusprechen und die nach ihren Wahlprioritäten abzufragen. Das geht durch alle Migrantengruppen quer. Bei wenigen mir bekannten seriösen Erhebungen, die einmal in einigen Jahren passieren, gibt es oft ein heilloses Durcheinander bei den Befragungen. Russen, Russlanddeutsche, russischsprachige Kontingentflüchtlinge, alles durch. Wie die überhaupt zu finden sind, in welchen Gemeinden, ob auf der Straße, ob in den Telefonbüchern, das ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Vielleicht deswegen sind solche Erhebungen auch sehr kostspielig und sehr selten. Mal hat es RD gemacht, mal hat es jemand anderes gemacht. Da gibt es irgendwelche Zahlen, die da rausgekommen sind. Aber zu dem, was Moritz Kattmann gesagt hat, ohne diese Befragung in Frage zu stellen, wollte ich nur sagen, wirklich verifizierte und belegte Zahlen, wie dann die Russlanddeutschen ticken oder die Russen generell, treffe ich hier extrem selten. Deswegen bin ich sehr, sehr zurückhaltend in diesen Einschätzungen. Man kann persönliche Eindrücke gewinnen in den Gesprächen, zum Beispiel in der tagtäglichen Journalistenarbeit. Da hört man dies, da hört man jenes. Inwieweit davon wirklich pauschalisierende Einschätzungen abgeleitet werden können, das weiß ich wirklich nicht und da bin ich extrem zurückhaltend dabei. Wie Herr Koschek zum Beispiel schon sagte, in den Ländern, wo wirklich nur wenige Russen, Russlanddeutsche leben, erzielt AfD Hochergebnisse. Andererseits in Berlin, in Spandau zum Beispiel oder in Marzahn-Hellersdorf, wo es auch viele Aussiedler gibt, da bekommt AfD auch viel mehr Stimmen als im Schnitt. Kann man zu dem stehen, wie man möchte. Kurz zu einer von den wirklich wenigen ernsthaften Erhebungen, die uns vorliegen und auf die wir uns beziehen können. Das wäre eine Stiftung Nemtsov-Studie aus dem Jahr davor, die wir wirklich als ernsthaft einschätzen können. Und da war unter anderem eine Frage gestellt, wie dann die Befragten zu den Migranten generell stehen. Da kommt raus, 3/4, mehr als 70%, glaube ich, sind dafür, Grenzen zu schließen. Und das ist dann die zentrale Forderung der AfD, wirklich. Weil die AfD ist primär Anti-Migrantenpartei. Man kann so simplifizieren, dass ihre Hauptforderung ist, die Grenzen zu schließen. In diesem Sinne stimmen wohl die meisten Befragten dem zu, aber wir müssen gleich anmerken, dass auch die deutsche Bevölkerung, die befragt wird, in ihrer Mehrheit, manchmal bis zu 2/3, auf diese Frage primär dieselbe Antwort stellt. Auch Grenzen schließen. Deswegen schon allein davon kann man nicht ableiten, dass die Aussiedler oder die Russen hier der radikalen Weltanschauung generell offener gegenüberstehen als die Deutschen, die in Deutschland geboren sind.
Okay, lass mal diese Zahlen erstmal so stehen. Erstmal Albina und dann würde ich wieder ins Plenum geben.
Also ich wollte auf jeden Fall nochmal eine Antwort geben auf Ihre Thesen. Russlanddeutschen wären extrem rechts, also das stimmt auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, es gibt eine Minderheit und seriöse Erhebungen zu diesem Thema gibt es einfach keinen. Deswegen vielen Dank, Herr Koschek, dass Sie darauf hingewiesen haben, also dass man das auch nicht pauschalisieren darf. Russlanddeutsche sind von zu Hause aus eher wertkonservativ, ja, also deswegen sind ja die meisten auch eher bei der CDU zu finden, auch wenn sie sich politisch betätigen. Aber die jetzt über einen Kamm zu scheren, also wäre jetzt fatal und also wie gesagt, ich wehre mich vehement dagegen. Ja. Wenn wir generell schauen, also bei welchen Bevölkerungsgruppen also die AfD eher fischt, ja, also da sind es wirklich eher sozial Schwachen.
Und nicht bei den Russlanddeutschen, die fischen nicht bei den Russlanddeutschen.
Die fischen schon bei den Russlanddeutschen, weil sie sich erhoffen, dass zum Thema zum Beispiel Heimat, ja, Identität. Und sie fischen
auf Russisch.
Das wollte ich gerade eben sagen. Ja, also die, aus meiner Sicht betreiben sie auch eine aggressive Wahlpropaganda und versuchen
die
halt heute.
Die CSU fischt auch auf Russisch.
Seit kurzem habe ich gehört. Also das ist eher neu. Also ich persönlich. Also die Linken machen das auch schon seit Jahren. Also das weiß man ja. Genau.
Ja. Ist ja auch in Ordnung.
Also es gibt zum Beispiel eine sehr erfolgreiche Plattform, also das ist zum Beispiel bei der CDU, es gibt einen Arbeitskreis, also Aussiedler in der CDU Deutschland oder auf den Netzwerk Aussiedler in der CDU Deutschland, gibt es auch auf den jeweiligen Landesebenen, also ich bin ja auch die Vorsitzende von diesem Netzwerk Aussiedler in der CDU Hessen zum Beispiel. Also da gibt es eine wunderbare Möglichkeit, sich zu den Themen auszutauschen. Das ist eine Plattform, wie gesagt, also die auf den Nägeln brennt, also zum Thema Integration Arbeitsmarkt oder zum Thema außerschulische Bildungsarbeit, zum Thema wirtschaftliche Zusammenarbeit auch mit den Herkunftsländern. Also all diese Themen also werden da auch ausdiskutiert und wir stellen zum Beispiel jetzt auch für die kommende Bundestagswahl unser Wahlprogramm auf, also mit dem wir letzten Endes auch in die Wahlen gehen und somit auch versuchen, Menschen für uns zu gewinnen. Ja, also es ist ja auch legitim und darin sind wir auch ziemlich erfolgreich. Also sehr viele folgen quasi unserem Aufruf.
Entschuldigung, Herr Eisfelder das Wort.
Ja, danke. Zwei Dinge möchte ich ansprechen. Einmal das politische Engagement von Aussiedlern oder Russischsprachigen bei linken und rechten Extremparteien. Es gibt ja politische Vagabunden, die, ich nenne mal einfach ungeschützt Heinrich Groth, der schon bei der fünften Partei angedockt ist und im Fall Lisa nicht unbedeutend in Erscheinung getreten ist. Ja? Also das ist einer von der, ja ich weiß nicht, ob er rechts oder links ist, wo er jetzt einzuordnen ist, und ein anderer, Maurer, der gestern eben auf der Krim war, mit einer Delegation der Linken. So, was verspricht man sich davon? Naja, gut, man fischt eben an den Rändern, dort, wo man auf Unzufriedene zu treffen hofft, ja, und dadurch dann eben ja, mehr an Bedeutung gewinnt. Und ich bin gespannt, was man in den nächsten Tagen in den elektronischen Medien alles über die Reise der Linken auf die Krim zu lesen bekommen wird. Ja. Das ist die eine Sache. Die andere: man sollte, glaube ich, aber auch ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen russischsprachigen generell und islamischen Völkern nicht verharmlosen. Ich erinnere mal an die 90er Jahre, an die Zeit, in der diese ehemaligen Sowjetrepubliken zu Nationalstaaten umfunktioniert werden sollten, wo nur noch kasachisch, kirgisisch oder usbekisch die Amtssprache war. Dieses allein ja, kann man ja verstehen. Ich meine, ich habe schon Verständnis dafür, warum diese neuen Staaten sich so verhalten haben. Aber ich erinnere auch daran, dass Russlanddeutsche, die damals aus Kasachstan wegziehen wollten, ihre Häuser zum Beispiel nicht verkaufen durften, nur an Kasachen praktisch verschenken. Ja? Und gleichzeitig fand eine Rückwanderung von Kasachen aus der Mongolei und aus China statt, auch aus Usbekistan, die dann in diese frei werdenden Räume, frei werdenden Häuser vorstießen. Ja, glauben Sie, das hinterlässt keine Spuren. Ich rede ja nicht für oder contra der einen oder anderen Politik, sondern Was ich damit sagen wollte, ist, wir dürfen die Augen nicht verschließen auf Ereignisse, die tatsächlich stattfanden und die Menschen geprägt haben. Und jetzt sehen Sie, dass wiederum aus dem muslimischen Raum viele Zuwanderer kommen, die man mit offenen Armen empfängt, während Sie das anders erfahren haben. Ich erinnere nur
an die Anerkennung. Ich würde gerne jetzt hier diesen historischen Exkurs so ein bisschen abkürzen und einfach das Wort weitergeben an Herrn Eisenbraun. Ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen, hier diese historische Dimension aufzumachen. Ich glaube auch nicht, dass diese Runde das in irgendeiner Form kommentieren kann. Von daher würde ich gerne Herrn Eisenbraun wahrnehmen. Außer Sie hätten noch einen Punkt. Der Mann im blauen Jackett, Herr Eisenbraun, Entschuldigung.
Kein Problem. Ja, mein Name ist Konstantin Scherzczuk, ich bin von Freien Quartiers, Freien der Russischsprache LGBT in Deutschland, und ich will zurück zum Kontroversität zurückkommen. Und zwar, erstens, also ich unterstütze die These von Frau Nazarenos, dass es AfD kein Phänomen der Russlanddeutschen ist, sondern AfD wird eher als Phänomen präsentiert von den anderen und auch von AfD selbst, aber nicht von der Russlanddeutschen. Und ich habe wenig Russlanddeutschen getroffen, die AfD in irgendwelcher Weise unterstützen. Ansonsten, ich will auch Herrn Ostrowski zustimmen, dass das Russlanddeutschen wenig oder keine Plattform zum angeboten wird, um eigene Meinungen, eigene Positionen darzustellen. Und ich will nur ein Beispiel nennen, und zwar, heute wird über Fall Lisa sehr viel gesprochen. Ich will ein bisschen in die Vergangenheit gehen, im Jahr 2013, 2014, und zwar die Diskussion um den Bildungsplan in Baden-Württemberg, als da die Demo für alle gab, wo man sagte zumindest, dass ungefähr ein Drittel der Demonstranten Russlanddeutsche waren. Was auch nicht ganz stimmt, ich weiß nicht, woher überhaupt diese Zahlen stimmen. Man sagt nur, man hat irgendwo das gelesen, man hat nur irgendwo gesagt. Andererseits hat AfD ganz oft die zwei, drei Redner, die Russisch sprachen. Ich glaube, nur eine Frau war Russlanddeutsche, andere war gar nicht Deutsche, gar nicht deutsche Staatsbürger, sondern aus Russland. Und die wurden überrepräsentiert. Aber die deutschen Medien und auch deutsche Parteien haben gesagt, diese Demo für alle hat gesagt, dass die Russlanddeutsche illoyal sind. Also zum Beispiel, wenn CDU und, oder CSU oder andere Parteien gegen den Bildungsplan oder gegen sexuelle Vielfalt oder gegen gleichgeschlechtliche Ehe sind, ist es Teil des politischen Diskurs. Wenn die Russlanddeutsche dagegen sind, ist es Illoyalität und Vertrauensbruch. Das finde ich erstens nicht gut. Und zweitens ist es macht ein viele Vorurteile dann zu sehen, weil ich habe an mehreren Diskussionsrunden teilgenommen über diesen Bildungsplan, über die gleichgeschlechtliche Ehe, und da waren erstens alle Parteien, also fast alle große Parteien da gewesen, auch AfD wurde eingeladen, auch die Repräsentanten von der türkischen und arabischen Community. Es waren da keine russlanddeutsche Community repräsentiert oder russischsprachige Community als solche. Und AfD hat diese Rolle übernommen. Und überall hat AfD gesagt, gucken Sie, ein Großteil der Bevölkerung, alle Russlanddeutsche sind dagegen. Erstens ist es Fake News, also nicht alle und auch nicht der Großteil. Und zweitens, wer ist AfD, um die Russlanddeutsche zu repräsentieren?
Können wir hier einen Punkt machen und an Herrn Eisenbraun geben?
Funktioniert das? Ja. Also ich muss zugeben, dass mir das bisherige Bild zu fragmenthaft ist. Ich möchte das gerne ergänzen. Ich bin nicht der Meinung, dass die Landsleute sich anhand von schlimmen Bildern leiten oder irreführen lassen. Insofern hat Herr Dr. Eisfeld vollkommen recht, ohne jetzt das als geschichtliche Betrachtung zu
gibt
sehen.
Es, Entschuldigung, Herr Eisenbaum, gibt es hier ein vollkommen Recht oder vollkommen Unrecht? Weil, ich meine, wir haben jetzt mehrfach gesagt, es gibt nicht wirklich belegbare Studien. Jetzt schieben wir uns zur AfD irgendwie den Ball hin und her. Sie haben wieder das Wort, ich wollte das nur mal so einwerfen. Es wird
vielleicht verständlicher, wenn ich zu Ende gesprochen habe.
Entschuldigung.
Die Sache ist folgende, also ich bin der Überzeugung, die Handlungen oder die Reaktionen der Betroffenen basieren sehr wohl auf Erfahrungswerten, nicht auf erfundenen Vorkommnissen. Sehr wohl viele der Landsleute kommen eben aus Kasachstan, Usbekistan, also schon aus Ländern, die eben muslimisch geprägt sind, und wir haben unsere leidvolle Erfahrung damit gemacht, so dass es bis heute abfährt. Punkt 1. Punkt 2, AfD, ob man das als Phänomen sehen möchte, wie auch immer, füllt eine Lücke. Wenn die Lücke da ist, wird sie gefüllt. Ich finde am schlimmsten, und das klang gestern schon an, zum einen dieser unsichtbare Vater zum Beispiel als Bild, zum anderen, wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen. Ich finde den größten Fehler bis jetzt folgenden: die Russlanddeutschen waren in den letzten 20 Jahren nicht sichtbar, auch von den Parteien nicht wahrgenommen. Ja, verstehen Sie? Und das schlimmste Gefühl, das es gibt, das ist nicht einmal Hass, sondern Gleichgültigkeit. Wir waren gleichgültig, so haben sich viele empfunden. Ich sage Ihnen auch, wie das die CDU gemacht hat bis jetzt. Wir sind da immer im Zusammenhang mit den Vertriebenen gelaufen, sozusagen mit dem Bund der Vertriebenen und anderen Organisationen, wo wir bis jetzt auch nicht die dominante Rolle spielen. Und wenn wir über Grenzschließungen sprechen oder über diesen Wunsch, der ausgeprägt sein soll, ich komme aus Bayern, da gibt es die CSU, die fordert das zum Beispiel auch. Insofern bin ich schon sehr dafür, dass man das Bild doch etwas erweitert. Und eines ist mir wichtig, wir sprechen hier über Fall Lisa, mir fällt ganz ein wichtiger Baustein. Diesem Ereignis ist die Silvesternacht vorausgegangen in Köln, wo nachweislich mehrere Tage lang der Polizeibericht, ich nenne das mal so, unvollständig war. Also das muss man auch in Betracht ziehen.
Das wurde ja auch von den Medien vielfach geschrieben. Diese Linie wurde häufiger gezogen. Das wurde, glaube ich, auch ganz gut aufgearbeitet. Ich glaube, vielen ist das auch bewusst. Eisenbraun, wenn Sie jetzt diesen Punkt beendet haben, würde ich gerne wieder hier in die Runde geben, weil so ein paar ganz wichtige Sachen fehlen tatsächlich noch.
Ich freue mich deswegen, das abzuschließen, dass wir tatsächlich jetzt auch zu einer Diskussion kommen, dass wir sichtbar werden, dass wir eben auch mit diesen Maßnahmen hier einen Fortschritt erzielen.
Genau, apropos Maßnahmen, und damit möchte ich eigentlich den Punkt AfD beenden. Die AfD, Herr Schelicke, ich lasse Sie gleich zu Wort kommen, wenn wir auch in Richtung des großrussischen Diskurses, des putinschen Diskurses vielleicht das Thema nochmal weiter behandeln. Aber nochmal zum Thema AfD. Ein Vertreter der AfD war kürzlich, Viktor, sag in welcher Stadt, auch vertreten, allerdings nicht alleine, auch mit anderen Parteien. Das Besondere war, eine politische Diskussion wurde auf Russisch geführt. Vielleicht zum ersten Mal in diesem Format. Magst du was darüber erzählen? Was ist die Idee hinter dieser Geschichte?
Ja, die Idee war, die Möglichkeit für ein politisches Dialog für diejenigen zu schaffen, die auf Deutsch nicht mithalten können, die aber sehr gerne in einen politischen Diskurs reinbegehen. Und wenn wir über einen politischen Dialog sprechen, dann müssen verschiedene Meinungen, verschiedene Werte präsentiert werden. Und so haben wir für politischen Dialog eingeladen Vertreter der Parteien, die auch in russischer Sprache ihre Programme plausibel rüberbringen können. Und so waren bei uns nicht nur Sozialdemokraten, Grünen und CDU, sondern auch Vertreter von AfD, und das war ein ganz interessantes Gespräch, weil wenn wir diesen Dialog fehlt, der AfD einfach übergeben und sagen, ach, die Russen interessieren uns nicht, sowieso spielen sie keine Rolle, So müssen wir uns nicht wundern, dass in manchen Kommunen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, bis zu 50% der Stimmen wurden von den mit unserer Hilfe für AfD erzielt. Einzige Möglichkeit, sie zu entzaubern, wenn unsere russischsprachige Politiker aus anderen Parteien in offenen Dialog, in Anwesenheit von Populisten gehen und zeigen Alternative zu ihrer Alternative. Und das hat sehr, sehr schön funktioniert, weil die Populisten profitieren nur dann, wenn sie keinen Ansprechpartner haben, der mithalten kann. Und was ich äußerst kritisiere und wo ich auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Handlungsbedarf sehe, bei der AfD, ich sehe ganz klare Strukturen. Das ist politisch gewollt, unsere Zielgruppe anzusprechen mit professioneller Werbung, mit also Team. Und da steckt ein System.
Victor, so. Ich würde ganz gerne bei der Zweisprachigkeit bleiben. Ich glaube, wir haben über die AfD jetzt auch genug gesprochen und diesen
nur Satz zu Ende, ja? Nur klar. Satz zu Ende. Klar. Nur, aber bei anderen etablierten Parteien, die Kollegen, russischsprachigen Politiker, die bei uns waren, die waren so dabei, halt, weil sie nicht einfach zu Hause sitzen wollten, aber die Parteien stehen nicht so hinter ihnen, sie stehen nicht hinter der Idee, wir müssen unbedingt in russischer Sprache unsere Werte verteidigen, und zwar da, wo es notwendig ist.
Oleg, du wolltest was dazu sagen?
Ich wollte dann nur einwerfen, nach meiner Ansicht widmen wir da der hier abwesenden AfD wirklich etwas zu viel Zeit in der Diskussion. Das überragt schon fast. Wobei erstens darf ich anmerken, dass die Popularitätswerte von der AfD in den letzten 3 Monaten von 15 auf 7 geschrumpft sind. Und deswegen hoffe ich auch, dass da die Gipfelpopularität dieser Partei schon erstens in der Vergangenheit liegt. Und zweitens, inwieweit überhaupt in einem demokratischen Diskurs es verwerflich wäre, wenn gewisse Menschen mit der Regierung unzufrieden sind. Man unterstellt irgendwie Russlanddeutschen, man unterstellt da Russen und Deutschland generell, dass die da gegen die Regierung sind. Das spricht aber gleich dem, dass die da radikal sind oder bereit sind, irgendwelchen Rattenfängern auf den Leim zu gehen oder durch die Hand des Kremls instrumentalisiert werden. Das glaube ich gar nicht. Ich meine, gegen die Regierung zu sein, da ist auch, die Grünen sind auch dagegen, FDP und Linke sind auch dagegen und die SPD möchte einen eigenen Kanzler stellen. Viele sind dagegen. Ich würde in dem Ganzen eigentlich eine positive Seite sehen wollen. Ich sehe in dem ein gewisses Erwachen des Interesses für die Politik, für die öffentliche Arbeit unter denen, die man als Russen in Deutschland bezeichnet. Unter diesem Deckelbegriff, der für die Medien so bequem ist, der aber weit aufgesplittert und diversifiziert als Russlanddeutsche, als jüdische Migranten, als Russen, als Ukrainer, als russischsprachige Menschen in Deutschland verstanden werden können. Und diese Menschen wachen vielleicht gerade auf, indem dass die da aktiv werden. Die waren früher passiv durch ihre Lebenserfahrungen, durch ihre Auswanderungsgeschichten, dadurch, dass die da in den Heimatländern überhaupt keine Möglichkeiten hatten, sich zu entfalten. Dadurch kann man auch von dem Fall Lisa, dem wir hier auch viel Zeit gewidmet haben, eine gewisse positive Seite abgewinnen. Das wurde zum Wendepunkt. Erstens sind dadurch Russlanddeutsche und Russen in Deutschland generell in das Fokus des öffentlichen Interesses gerutscht. Da bin ich mit Herrn Eisenbraun völlig einverstanden. Früher haben die etablierten politischen Parteien dieser Bevölkerungsgruppe viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt als jetzt. Und eben diese Konferenz ist auch ein Beweis dafür, dass man jetzt diese Bevölkerungsgruppe sehr ernst nimmt, als Wählergruppe, aber auch als eine Bevölkerungsgruppe. Also erstmal schon gut. Und zweitens, dadurch sind gewisse Kräfte erweckt worden, auch in dieser Bevölkerungsgruppe, die nicht nur Richtung AfD laufen, sondern ich sehe überall auf den Parteilisten neue Erscheinungen, da werden Leute auf den Stadtlisten, Bezirkslisten, Länderlisten aufgestellt und ich sehe dadurch eigentlich gar nicht nur beunruhigende, sondern zum Teil auch sehr hoffnungsvolle Tendenzen, die es lohnt, sich zu unterstützen.
Oleg, danke. Ich würde jetzt gern das Thema in eine andere Richtung drehen und Herrn Schillicke mal fragen, also wir wollen jetzt mal so ein bisschen was über diesen russischen Kontext erfahren. Sie haben das russische Zentrum in Dresden, es gibt eins in Nürnberg, es gibt noch andere in Deutschland, die eben von der Stiftung Ruski Mir, einer von der russischen Regierung eingebrachten Initiative, gefördert werden. Vielleicht können Sie uns erzählen, in welcher Form diese Förderung verläuft, wie das aussieht, wie man sich eigentlich dann auch, wenn es den gibt, einen Einfluss der russischen Seite auch auf Ihr Programm sich vorstellen kann. Entschuldigung, ein Einwurf vielleicht noch in dem Podium zuvor wurde, vielleicht erinnern Sie sich, eben diese Stiftung Ruski Mir als Instrument der Einflussnahme in Deutschland auch bezeichnet. Sehen Sie das auch so?
Nein. Teils, natürlich. Also als wir uns im Mai 93 sind gegründet, hatten wir, das waren 21 Gründungsmitglieder, meistens mit sowjetischem Hintergrund. Ja, ich bin seit 55 Jahren mit Russen verheiratet und das war hier auf alle Fälle ehemalige DDR-Studenten, die eine russische Frau mitgebracht haben. Auch unser Erzpriester der russisch-orthodoxen Kirche und auch einige Bürger. Und wir haben in die Satzung Dialog der Kulturen geschrieben und hatten dann die ersten Begegnungen zweisprachig mit Jevtuschenko, mit Pistavkin, mit Bela Ahmadunov, mit Akudzava. Also alles Legenden, ja, für die Russisch sprechen. Und dann hat der Stadtrat uns etwa 96, als die große Welle der neuer Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion kam, gebeten, dass wir in die Satzung bzw. uns die Aufgabe Integration von Zugewanderten, nicht spät aus, sondern überhaupt Migranten aus der Sowjetunion, uns konzentrieren, weil vor allem die Jugendlichen, 16-, 18-Jährigen, sehr suizidsgefährdet waren. Ja?
Die Russlanddeutschen meinen
Sie? Vor allem die Russlanddeutschen, die mit 16, 18 Jahren hier plötzlich aus ihrer alten Heimat rausgerissen worden sind. Die Eltern haben teilweise auch nicht gefragt. Also solche Phänomen war es. So. Und dann haben wir uns damit auch konzentriert. Und aber auch schon im Vorfeld hatten wir auch gemerkt, dass natürlich die Masse unserer Zugewanderten, ja, auch der jüdischen Kontingentflüchtlinge, egal, kommen ja nicht hierher, um den Dialog der Kulturen zu betreiben. Kommen ja nicht hierher, um sich politisch hier teilzuhaben. Jeder hatte seine private oder seine soziale Probleme zu lösen. Die deutsche Sprache, sich natürlich integrieren über Berufsanerkennung, natürlich sich hier voll als Deutsche zu fühlen. So, und da kam, und das wurde auch nicht gefördert, der Dialog der Kulturen. Und ich nehme an, dass diese ganzen Probleme, das sind auch teilweise Nachwehen, dass man dort in den 90er Jahren und vor allem Anfang 2000, ja, das unterschätzt hat. Vom Prinzip her dieses ehrenamtliche Engagement, ja, in den Vereinen. Also im Sport funktionierte das, Musik funktioniert, da braucht man keine Sprache. Aber tatsächlich in der humanitären Hilfe. Ich bin Mitglied seit 20 Jahren im Bundesverband der Deutschen Westostgesellschaften. Das sind etwa 70 deutsche Vereine, die den Dialog betreiben.
Herr Schillig, Entschuldigung.
Und dort sind nicht die Spätaussiedler drin, die Russischsprachigen nicht drin. Das sind alles Probleme der politischen Teilhabe, wo man... wo ich dann auch ganz hart gesagt habe, die ganzen Förderprogramme, die ausgearbeitet worden sind, waren auf die Nehmermentalität teilweise ausgerichtet und nicht auf die Gebermentalität.
Wie konkret sieht die Förderung
und
jetzt, aus bei
Ihnen? Nein. Und dann habe ich immer die russische Seite kritisiert, auch auf der höchsten Ebene, ja, nicht bei Putin natürlich, ja, aber wenn wir mit großen Politikern, habe ich dann immer gesagt, wieso unterstützt ihr, wieso vernachlässigt ihr, auch gerade zu Jelzin-Zeiten, den Erhalt der russischen Sprache. Wieso fördert ihr überhaupt nicht unsere Arbeit?
Ja? Okay. Und, okay, das ist jetzt der...
Und 2007 oder 2000, hat dann Putin in Erlass gegeben und hat dann eine neue staatliche Struktur gebildet, Rosatomisches. Und dann eine Stiftung Ruski Mir. Die Stiftung Ruski Mir
arbeitet wie eine Stiftung nach westeuropäischen, amerikanischer Art.
Was hat das für einen Einfluss auf Ihren Verein? Wie sieht konkret die Zusammenarbeit aus? Wie sieht die Förderung aus?
Ich erzähle nochmal. Ja. Und da, als wir entdeckt hatten, ja, dass die Stiftung eigentlich von der Satzung hier das macht, weil wir seit als deutscher Träger, als deutscher eingetragener Verein nach dem deutschen Recht schon 15 Jahre tun, haben wir dann dem Stiftungsdirektor geschrieben und haben vorgeschlagen und haben gesagt, eure Strategie, russische Zentren auf der Basis der Infrastruktur der Staaten aufzubauen. Die haben jetzt in der Zwischenzeit weltweit 100 russische Zentren in Japan, in USA, in England, in Frankreich und so weiter. Das wird bei euch in Deutschland an den Unis nicht funktionieren, aus bestimmten Gründen.
Darf ich mal ganz konkret einhaken? So. Mich würde wirklich gerne interessieren, was nehmen die Menschen, die zu ihrem russischen Zentrum in Dresden gehen, ja? Die Materialien auch rezipieren, Bücher lesen, Musik
erstmal
hören.
Ich möchte mal richtigstellen. Das russische Zentrum ist ein Projekt des Deutsch-Russischen Kulturinstituts. Und wir werden genauso wie die Landeshauptstadt, das Kulturamt, uns institutionell fördert, werden wir von der russischen Stiftung finanziell wird dort uns Mittel gegeben, dass wir eine halbe Stelle finanzieren können.
Ja, können Sie das beziffern?
Ich kann ganz genau beziffern. Vom Kulturamt bekommen wir 21.000 Euro für unsere Tätigkeit. Von der Stiftung Ruski Mir in diesem Jahr 31.000.
Also mehr als von den öffentlichen deutschen Gebern.
Von der öffentlichen. Ich streite mich deswegen mit unseren Stadträten und mit unserem Kulturamt und auch mit den Sozialämtern und mit der Staatsregierung darum, dass wir unterfördert sind. Ja. Weil wir machen ja keine Pflichtaufgabe. Wir machen ja keine... sondern wir machen einen Kulturdialog. Und jetzt, wo zurzeit die Beziehung, deutsch-russische Beziehung so, entschuldigen Sie mal das Wort, beschissen sind, wie in den letzten 20 Jahren nie, ja, da ist das natürlich sehr kompliziert, diese Arbeit durchzuführen. Man wird immer wieder hingehalten. Für wen arbeitest du eigentlich? Das ist das Problem auch der Russlanddeutschen. Wenn du zu sehr russlandfreundlich bist, dann bist du ein Russlandversteher. Auch der Gerhard Schröder ist dann plötzlich und der Kone Schmalz und der Platzek, das sind alles Russlandversteher und ja, Putinfreunde.
Herr Schelicke, ich würde jetzt ungern über Personen reden, die weder hier im Raum noch hier auf der Bühne sind.
Nein, das sind ja öffentlich bekannte Personen.
Ich will auf was anderes hinaus. Wir haben es ja scheinbar hier mit einer russischen Öffentlichkeit zu tun, die möglicherweise parallel, wir müssen es ja gar nicht problematisieren. Ja, das ist weder gut noch schlecht. Möglicherweise, wir haben es mit einer russischen Öffentlichkeit zu tun, die aus der von der russischen Regierung gefördert wird.
Welche russische Öffentlichkeit? Was verstehen Sie unter einer russischen Öffentlichkeit?
Das ist ja die Frage. Was ist diese russische Öffentlichkeit im Verhältnis zu einer allgemeinen Öffentlichkeit, die beispielsweise durch die Mainstream-Medien etc. am Leben erhalten wird?
Entschuldigen Sie mal, wenn das Deutsche Russische Kulturinstitut Christa Wolf einlädt und Veranstaltungen macht, wenn das Deutsche Russische Kulturinstitut Eugen Drewermann im größten Schauspielhaus zum Problem Dostojewski, ein Dichter der Menschlichkeit, für wen machen wir das? Wir machen den Dialog zwischen Deutsch-Russischen Institut. Wenn ich persönlich an der 12. Deutschen Woche in St. Petersburg teilnehme, eine Veranstaltung, die gefördert wird von unserem Generalkonsulat und vom Goethe-Institut. Für wen arbeite ich? Bin ich ein russischer Agent?
Nein, Herr Schelliger, um Gottes Willen, diesen Vorwurf wollte ich nicht andeuten. Nein, ich habe mich vielleicht habe ich mich auch unklar ausgedrückt. Wir haben es mit einer russischsprachigen Öffentlichkeit zu tun, die nun mal in Deutschland existiert, die auch zu einem Stück weit von Ihrem Verein gefördert wird. Sie bekommen Materialien aus Russland, die eben auf Russisch ist. Ich würde gerne das Gespräch weiter an Alek geben und einfach mal fragen, wir haben schon an einigen Stellen...
Ich will noch mal den Gedanken zu Ende führen.
Herr Schelicke,
werfen Sie den Goethe-Instituten in Russland vor, dass Sie jetzt tatsächlich hier deutsche Materialien kriegen und dann hier. Wir machen keine politische Arbeit.
Das habe ich auch nicht so bewerten wollen.
Wir machen unsere Arbeit für unsere Einheimischen und versuchen, unsere Spätaussiedler und die jüdischen Zuwanderer in diese Arbeit hineinzuziehen, dass sie da ehrenamtlich auch aktiv dabei teilnehmen. dass sie in dieser pluralistischen Gesellschaft tatsächlich sich aktiv eingeben.
Genau, das wollte ich auch
und nicht nur hier unsere Vereine im Bundesverband der Deutsch-West-Gesellschaften, die kaum Russisch sprechen. Wo sind denn die vielen 5 Millionen Russischsprachenden?
Das wollte ich hier auch gar nicht bewerten. Das wollte ich nicht bewerten. Es soll jeder für sich das mitnehmen, was er in dieser ganzen Sache sieht. Ich wollte das aber jetzt, das Gespräch um die Komponente der Medien ergänzen. Wir haben an unterschiedlichen Stellen auch schon über bestimmte vermeintliche Einflüsse russischsprachiger Medien in Deutschland gehört oder gesprochen. Wir haben über RT Deutsch, über Sputnik gesprochen, was ja russische Medien auf Deutsch sind. Und da würde ich gerne eben von Alex Sinkowski wissen, wie er als Vertreter der unabhängigen, der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland den Einfluss eben russischsprachiger oder eben solcher Medien wie RT Deutsch oder Sputnik News in Deutschland sieht, im Sinne eben einer solchen russischsprachigen Öffentlichkeit, die möglicherweise ein anderes, ich sage jetzt mal so platt, Weltbild, möglicherweise einen anderen ideologischen Anstrich hat, als eben das, womit ja, die Mainstream-Gesellschaft medial aufwächst.
Sie meinen jetzt mehr die Einflussnahme auf das russischsprachige Community in Deutschland, nicht generell auf genau. Deutschland, auf die deutsche Bevölkerung. Ja. Weil wenn wir von RT Deutsch oder vom Radio Sputnik oder wie die alle auch heißen, Russia Today reden, dann sind das klar Versuche Einfluss zu nehmen. Auf die Meinungsbildung, auf die Prozesse, auf das öffentliche Leben in Deutschland wie auch in den anderen Ländern. Da sind aber generelle Versuche, generelle Inhalte zu transportieren in die Länder wie auch nach Deutschland, bei diesem Radio Sputnik zum Beispiel. Die senden aber auf Deutsch und für die deutsche Zielgruppe, für die Zielgruppe, die die Informationen auf Deutsch bekommt und Deutsch bearbeitet. Wobei unser Gesprächsthema da mehr über die russischsprachige Bevölkerungsgruppe in Deutschland sich dreht. Ich wollte damit sagen, klar gibt es da in Russland Propagandamechanismen und Russia Today ist klar ein Propagandasender, bloß da sehe ich keine gezielten Versuche auf Russisch für die in Deutschland lebenden Russen abzuzielen. Man wendet sich mit diesen Informationen an die Deutschen, die in Deutschland leben. Man spaltet da aber die Russen in Deutschland nicht irgendwie ab und versucht, die konkret zu beeinflussen. Ich sehe diese Versuche bei Russia Today zum Beispiel gar nicht. Es gibt auch keine russischsprachigen Medien, die aus Russland nach Deutschland senden oder schreiben oder zeigen. Es hängen da Satelliten da in der Umlaufbahn mit zwei russischen staatlichen Fernsehkanälen, die hier frei empfangbar für jeden sind. Das ist aber derselbe Stoff, was auch in Moskau und Petersburg zu sehen ist. Der wird gar nicht geändert für Deutschland, für Amerika, für England. Da bekommt jeder, der in Moskau sitzt und Fernsehen guckt, in die Glotze schaut, dasselbe, was dann auch ein Russlanddeutsch in Marzahn.
Also der Verlieser als so eine Art Kollateralschaden, oder?
Ja gut, ich meine, Verlieser ist so entstanden, man meint manchmal, ich finde, direkt von der Instrumentalisierung des Falls Lisa durch Russland, durch den Kreml und durch die russischen Medien kann man nur auf einem fortgeschrittenen Stadium, in einem fortgeschrittenen Stadium des Falls reden. Das hat sich als Einzelfall ergeben, klar, als eine Privatgeschichte von dem Mädchen Lisa, dem am Anfang alle geglaubt haben. Dann gab es nach 2-3 Tagen einmal eine Reportage im ersten russischen Fernsehen von dem Kollegen Ivan Blagoj, der sich da irgendwelches Demo aufgegriffen hat und da mit einem gewissen Anteil von Fake News an die Öffentlichkeit gegangen ist, aber davon, dass der Kreml irgendwie hinter dem Fall dieser stand und den initiiert hat, kann gar nicht die Rede sein. Man hat versucht zu instrumentalisieren, man hat versucht da einzugreifen, wobei, also wie ich schon sagte, Einfluss zu nehmen aus Russland, versucht man generell auf Deutschland Einfluss zu nehmen, nicht aber auf die Russen, die hier leben. Die wären sozusagen, wie Sie meinen, wirklich Kollateralschäden oder eine Begleiterscheinung in diesem gesamten Informationsfluss, was darüber kommt.
Albina?
Also ich persönlich sehe das so, dass zum Beispiel Putin ja sich schon durch seine Außenpolitik dermaßen isoliert hat und heutzutage quasi mit dem Rücken an der Wand steht, dass er schon versucht, also gerade auch im Westen Verbündete für seine Politik zu finden. Und da sind ihm alle Mittel recht. Und ich finde schon, dass er ganz massiv auch die Russischsprachigen, also in Deutschland, versucht, also durch seine Propagandamedien für sich zu gewinnen. Also ich persönlich sehe das ganz klar.
Adina, ich würde jetzt ungern so diese große politische Dimension hier aufmachen, auch vor dem Hintergrund, dass wir, glaube ich, nur noch 15 Minuten Zeit haben. Alexander, wollte noch irgendwas zu Medieneinfluss in der Diaspora sagen, in der russischsprachigen Gemeinschaft? Oder
es ging ja auch von Anfang an um diese ganzen Projekte Novy Mir und so weiter und so fort.
Ja, ganz
also
genau,
für mich ist das auch ein Mittel dafür, Ruski Mir, für mich ist das auch eins der Zwecke zum Ziel. Ja, also dass er durch die Finanzierung von kleinen, es gab ja auch das Programm Sajetschistwiniki, also sind auch ganz viele Vereine
aus dem Boden. Ich glaube, das gibt es ja immer noch, oder, Herr Schelliger?
Wie Pilze nach dem Regen aus dem Boden gewachsen.
Nicht nur Programm, sondern es gibt eine ganze Struktur.
200 bis 300 Vereine, sagten Sie.
Wie bei uns das Innenministerium zuständig ist für die nationalen Minderheiten.
Nehmen Sie das bitte mit.
So wie das Innenministerium oder unser Staat sich verantwortlich fühlt für die nationalen deutschen Minderheiten weltweit, so fühlt sich Russland auch zuständig für die sogenannten Sajetschniki. Der Begriff Sajetschniki wird in Russland, russischsprachige Landsleute, der Begriff ist ja nicht korrekt, da wird viel diskutiert, aber auf alle Fälle ist das legitim für die 30 Millionen vom Prinzip hier im Ausland lebende Landsleute, sehr umstritten, das Sajetschnik-Begriff, wird viel diskutiert, ist keine klare Politik, ja, aber dafür fühlt sich Russland genauso wie die Polen für ihre polnische, wie die Ungarn mit den Ungarnkarten und so weiter.
Adina? Also wie gesagt, also Sie haben vorher, Herr Schellicke, gesprochen über die große Liebe zur russischen Kultur und Literatur, ja. Hat ja keiner was dagegen. Also ich finde, es ist schon wichtig, ja, also wenn auch hier unter den russisch sprechenden Leuten in Deutschland dieses Bedürfnis weiterhin besteht, die Sprache, die Kultur weiterhin zu pflegen. Wir leben in einem demokratischen, freien Land. Darf ja auch jeder und macht ja auch jeder. Jeder darf hier seine kulturelle Eigenheit leben. Das ist ja auch gut so. Nur finde ich nicht in Ordnung, also dass zum Beispiel Putin ja versucht, also auch unsere Landsleute für sich einzunehmen, für seine Propaganda. Ja, es gibt ganz viele Beispiele. Ja, also ich finde, dass Putin und seine Regierung schon versuchen, auch den Westen zu destabilisieren.
Haben Sie denn ein, zwei Beispiele oder du, Albina? Wo dieser Einfluss tatsächlich auch sich sichtbar macht.
Ja, natürlich. Also all diejenigen, die zum Beispiel russisches Fernsehen konsumieren, man muss sich nur diesen ersten Kanal da einziehen. Ja,
aber konsumieren Sie das Fernsehen, weil Putin das möchte, oder konsumieren Sie das Fernsehen, weil Sie halt irgendwie Ihre Gameshows und Ihre alten Filme gucken wollen?
Ich traue schon den meisten Menschen zu hier in dieser Gesellschaft, dass die differenzieren und dass sie schon ganz genau wissen, ja, also wo sie sich einordnen sollen. Aber nichtsdestotrotz, es wird immer wieder versucht. Ja, es wird immer wieder versucht, also Menschen für die eigene Politik zu gewinnen und wie gesagt zu destabilisieren. Und deswegen ist der Putin auch so ein großer Versteher auch der AfD-Politik. Ja, die treffen
das
sich auch regelmäßig
auf der Krim. Politik und das ist wieder AfD und Entschuldige, an dieser Stelle würde ich gerne wieder.
Es ging um die Beeinflussung der Russischsprachigen hier in Deutschland.
Ja, aber das ist
und ich stelle das fest, es passiert tagtäglich.
Ja, ganz umstrittener Punkt. Alexander, bevor ich lasse dich gleich auch noch zu Wort kommen, wir wollen aber wieder ins Podium gehen. Der Herr da hinten wollte vor 20. Okay, Christoph, dann bitte. Wir sammeln jetzt mal ein bisschen.
Verzeihung, darf ich nur Sie bitten, sich wirklich ganz kurz zu fassen, weil wir haben nur noch 15 Minuten.
Ich fasse mich ganz kurz. Deutsch-Russisches Zentrum Sachsen e.V., 1994 gegründet. Wir haben zurzeit Kontakt mit 500 Familien Spätaussiedler durch unseren Sozialdienst. Wir haben im vergangenen Jahr ein Projekt, gefördert von der politischen Bildung, durchgeführt. Uns betraf der Fall Lisa auch. Wir haben das rumgedreht. Wir haben ein Ergebnis. Spätaussiedler und Juden aus der Nachfolgestaat der UdSSR, arbeiten bei uns im vergangenen Jahr als Integrationslotsen und Integrationsmanager für Zuwanderer täglich im Ehrenamt insgesamt 82 Leute, zum Teil im Bundesfreiwilligendienst. Das nur als Ergänzung zu dem, vor allen Dingen, was Herr Eisenbraun vorhin gesagt hat, die Gleichgültigkeit unseren Russlanddeutschen gegenüber ist manchmal schädlich.
Mich
Wenn man sie einbezieht, ist das das Richtige.
Wie haben Sie es geschafft, diese Leute mitzunehmen?
Das war im Grunde genommen, gab es dazu zwei Ursachen. Das eine war der Fall Lisa, der vor allen Dingen für uns in Leipzig wichtig war, weil der Anwalt von Fall Lisa in Leipziger Stadtrat war, also unseres kein Stadtrat mehr. Und das zweite war die Zuwanderungsdebatte mit der Willkommenskultur. Die wurde sehr kritisiert, weil es bei den Russlanddeutschen in den 90er Jahren keine Willkommenskultur gab, im Gegenteil. Also ich kenne das, ich war damals alt. Ich bin Sachsendeutscher, ich bin kein Russlanddeutscher. Das war also einmal der Fall Lisa und das andere war die Zuwanderungsdebatte. Bei der Zuwanderungsdebatte haben wir gesagt, wir übersetzen Willkommenskultur bei uns im Deutsch-Russischen Zentrum als Solidarität. Und zwar als Solidarität mit unserer Regierung, um das Problem zu lösen, und als Solidarität mit den Zuwanderern, um denen zu helfen. Und ihr seid integriert, ihr seid zum Teil ausgebildet bei uns als Integrationslotsen. Nun macht mal, dass das für unsere Juden nicht einfach war, gegenüber Muslime, das kann ich nicht lassen, da müsst ihr mal länger drüber sprechen. Aber es funktioniert. Extrakt dabei, und deshalb also auch Dank an den Kongress, Integration ist für mich, ist für uns vor allen Dingen immer politische Bildung. Schönen Dank.
Danke.
Super, super. Okay, Sie
sind okay. Vielen Dank. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Und
mein Name ist Graf, Dr. Professor Dr. Viktor Graf. Ich höre die Diskussion hier, gucke auf das Thema und denke ja immer, AfD kommt und Lisa. Entschuldigung, über den Fall Lisa spricht man schon mehr als einem Jahr. Und ich habe das Gefühl, viele Leute kennen nicht den Sachverhalt.
Wir wollen aber über den Sachverhalt hier nicht sprechen. Und dann wäre
genau, das noch aber mehr genau, über... Genau, das, darüber haben ja auch Sie gesprochen. Die Mutter von Lisa ist eine Russin und deswegen hat sie sich ja direkt an die russische Botschaft auch
Entschuldigung, gewandt, wir können jetzt nicht Beispiel. Über den Fall Lisa noch mal sprechen. Wenn Sie zur Diskussion noch was beitragen möchten,
Ja, ich wollte das zur Diskussion. Da gab es ja die Kundgebung und später gab es Kundgebung für Erdogan. Was stand in den deutschen Medien? Ich habe ja 5 Jahre an der Humboldt-Uni gearbeitet, danach wurde die Fakultät geschlossen, dann habe ich ja eine Zeitschrift gegründet mit meiner Kollegin, habe ich eine Ausbildung. Ich habe recherchiert. Über Erdogan-Demonstration haben die Journalisten geschrieben, ja, im Grundgesetz steht bei uns, alle haben das Recht auf eine Demonstration. Die Aussiedler eigentlich nicht.
Naja, die Aussiedler-Demonstrationen wurden ja jetzt auch nicht, oder die ja, Demonstrationen im Fall Lisa wurden weder verboten, noch wurden sie in irgendeiner Form
aber das wurde so dargestellt. Ich habe recherchiert als Journalist. Ich habe das Gefühl, es gab eine Vorlage, alle kennen, aber nicht den Sachverhalt. Zum Beispiel da habe ich mit den Leuten gesprochen, mit den Journalisten, mit dem Blagoj, mit dem Jolkwer aus der Deutsche Welle. Und der Jolkwer hat mich nicht gefragt, was hast du mit der Lisa, weil ich wusste das nicht, ich wollte das wissen.
Ich glaube, wir können jetzt hier nicht so in diese Details um den Fall Lisa und in...
Ja, das steht ja, die Probleme...
Das sind natürlich viele Probleme.
Diskurs in die russischsprachige Diaspora. Da?
Natürlich.
Haben ja teilgenommen Russen, Juden und die Russlanddeutschen. Ja, genau, also drei Gruppen.
Das, ich denke, das
aber
ist auch
diskutiert
bekannt.
Wurde immer wieder über die Russlanddeutschen.
Auch die Medienkritik ist, glaube ich, während dieser Tagung nicht zu kurz gekommen, auch gestern schon.
Weiter, noch eine Frage dazu. Warum vertraut man die deutsche Justiz oder dem deutschen Staat? RBB hat ja Dienstag, im Radio habe ich gehört, eine Gruppe von Polizisten verhaftet, die mit Drogendealer gearbeitet haben. Wie kann man denen auch vertrauen? Und ich habe ja im Dezember einen Brief an Kosche geschrieben über Geschichte meiner Familie. Grob, das Grundgesetz wurde verletzt, mehrere Male. Und ich habe mich gewendet an alle CDU-Politiker, an Präsidenten, an Kanzler. Und keiner hat mir geantwortet oder so ein Lehrer wird zurückgeschickt, ja.
Darf ich an dieser Stelle mal nachfragen, weil es ist ja eigentlich eine interessante Geschichte. Hier,
und, ja,
hier genau. Will sich irgendjemand Gehör verschaffen in der Politik, in der Gesellschaft und findet scheinbar dieses Gehör nicht.
Genau.
Alexander, du nickst mit dem Kopf. Ist das etwas, was dir bekannt vorkommt?
Das ist ja so, dass
man... Darf ich das Wort an Alexander Reiser geben, bitte?
Vielleicht nochmal zurückkommen, was Herr Ostrowski gesagt hat. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn Sie sagen, es reicht nur, wenn wir auf Russisch die Veranstaltung machen mit den Politikern und dann werden die Probleme gelöst in der Politik oder die Teilnahme der Migranten ist damit geschaffen. Das wird nicht der Fall sein. Wir machen das in Marzahn seit mehreren Jahren, dass die Bundestagabgeordnete, die Frau Bauer bei uns mit Russisch auf Russisch kommuniziert, die CDU-Politiker kommunizieren auf Russisch. Das Problem ist, dass die auch mitgenommen werden, ja? Dass sie auch teilhaben können, dass sie auch mitgestalten, auch so bei ihrem Programm zum Beispiel, wenn dann solche Plattformen geschaffen werden, dann muss dann auch alle mit allen Organisationen von Anfang an auch gleich zusammengearbeitet werden. Mit den russlanddeutschen Organisationen. Die russlanddeutschen Organisationen, die haben ein bisschen eine andere Situation, weil viele von ihnen schon Deutsch sprechen und die sind auch gut in die deutsche Politik integriert. Ja? Stadträtin, Herr Braun hat sich für die CSU eingesetzt. Ja, es gibt viele russlanddeutsche Politiker, die direkt mit der Politik sprechen. Da, ne? Die haben keine Sprachprobleme. Nicht, ne? Und allein die russische Sprache macht das auch wohl nicht aus. Da. Das sind die Inhalte. Und vor allem, was bei den Russlanddeutschen fehlt, dass man das Gefühl hat, die Politik hört auf uns und dort auch wirklich auf uns reagieren. Nicht immer, dass sie uns anführt. Ja, wir haben immer so den Eindruck, alle wollen uns anführen. Die CDU will uns sagen, was wir zu tun haben. Die anderen wollen uns sagen, Vereine gründen sich, die uns sagen wollen, was wir zu tun haben. Aber keiner mehr sagt, lass uns mal zusammensetzen, lass mal gemeinsam was gestalten.
Was, und was gehört dazu, um dieses Selbstbewusstsein auszubauen oder erstmal zu wecken?
Ja, einfach eben uns als gleichberechtigte Partner sehen und mit uns von Anfang an auch zusammen ausarbeiten, die Projekten und die Programme und wie das umgesetzt wird. Dann, ne?
Victor,
du uns gleich mitnehmen, gleich am Anfang an.
Du ganz kurz
dann vor Tatsache stellen, ja, wir haben jetzt was da gemacht, wir haben ein Programm gestellt und jetzt müsst ihr uns anschließen, wir werden euch anführen da in diese ganze Sache.
Victor, du dazu, dann aber würde ich gerne noch für drei Wortmeldungen ans Publikum
André, geben. André, vielleicht noch mal eine kurze Meldung, so, was so die russischen Medien betrifft und so die Einflussnahme, ne? Herr Groth wurde in mehrere Talkshows eingeladen nach Russland nach dem Fall Lisa. Ist das eine Einflussung? Ich glaube schon. Herr Maurer wurde zur Talkshow eingeladen nach Russland bei Solovyov. Ist das eine Einmischung? Ja. Nein. Herr Maurer fährt jetzt auf die Krim. Alle russischen Medien berichten, die deutschen Politiker ignorieren die Sanktionen von Frau Merkel, weil die deutsche Bevölkerung gegen die Sanktionen ist. Da wird Propaganda mit Herrn Maurer betrieben in Russland. Ne? Genauso Herr Rempel von der Partei Einheit.
Alexander, jetzt sind wir schon wieder auf der großen politischen Ebene. Da irgendwie, ich kann das nachvollziehen, einfach, dass man immer da irgendwie rausflutscht in diesem Bereich. Aber ich glaube, wir sollten uns mehr darüber unterhalten, was wir hier in Deutschland in der Community irgendwie haben und was wir dann tun können. Und ich glaube, Victor wollte was dazu sagen.
Ja, vielen Dank, Herr Reiser. Sie sind ungefähr der Zehnte, der mich fragt, was soll das mit der russischen Sprache? Und ich freue mich, dass Sie öffentlich auch jetzt diese Frage gestellt haben, weil das ist der springende Punkt bei der ganzen Geschichte, was wir machen. Also, es gibt ganz viele Menschen in Deutschland, die zu schwierigen Themen auf Deutsch nicht mithalten können. Aber man muss, wenn man über schwierige Themen spricht, man muss ja alles verstehen, um mithalten zu können. Und dafür Muttersprache ist Zugang. Deswegen, wir folgen einfach gesunden Menschenverstand, wo wir versuchen, schwierige Themen, Zukunftsfragen, auf kürzestem Weg zu klären. Und das ist halt Muttersprache. Für uns ist das kein Problem, auch in deutscher Sprache das auch durchzuführen. Aber wir suchen nach Modulen, wo wir am kürzesten ankommen. Und das ist halt Muttersprache. Deswegen gibt es keine Diskrepanz, sondern wir haben auch analysiert, wie, woher schöpfen unsere Zielgruppe die Antwort auf schwierigen Fragen? Und dann haben wir gestoßen auf eine Reihe von Inhalten in russischer Sprache, die in Deutschland nicht hergestellt sind, die so ein europafeindliches Bild vermitteln, die so ein Bild vermitteln, was eigentlich das Ziel hat, unsere Ordnung hier von innen auszusprengen. Da sagten wir, Moment mal, das ist okay, das ist Ihre Meinung, aber was ist ja unsere Meinung in russischer Sprache? Und so wollen wir nicht warten, bis Medien oder noch jemand anderer das für uns macht, sondern wir haben gesagt, okay, dann werden wir das ausdiskutieren und werden diese Inhalte selbst herstellen. Ja, und zwar durch Diskussion.
Selbstermächtigung im besten Sinne. Jetzt noch 3 Meldungen aus dem Publikum. Ich würde Sie bitten, das kurz zu halten.
Ich gelobe, kurz zu sein. Mein Name ist Dietmar Schulmeister, ich bin von der Landsmannschaft der Deutschlands-Russland in Nordrhein-Westfalen. Herr Schellecke hat in seinen Ausführungen eine Frage aufgeworfen, die, glaube ich, etwas vergessen wurde zu beantworten. Er hat nämlich von der russischen Öffentlichkeit gesprochen, beziehungsweise er hat gefragt, was die russische Öffentlichkeit ist. Wir haben hier vorne von einem Herrn im roten T-Shirt, bitte entschuldigen Sie, ich kenne Ihren Namen nicht, über das die Frage aufgeworfen bekommen, in das Wahlverhalten der Russlanddeutschen. Dann haben wir über die Zweisprachige gesprochen, die deutsche und die russische Sprache. Über was sprechen wir denn jetzt? Sprechen wir über die Russlanddeutschen? Sprechen wir über die Russischsprachigen? Oder sprechen wir über die Schnittmenge zwischen den Russlanddeutschen und Russischsprachigen? Das ist mir noch nicht klar, weil wir über die Zielgruppe definieren sollten. Das ist momentan noch nicht geschehen. Dann können wir uns auch nicht über die politischen Inhalte und die politischen Diskurse
Herr Schulmeister, glauben Sie denn, dass russischsprachige Medien zum Beispiel oder russischsprachige Öffentlichkeiten aus den Vereinen heraus so klar ihre Zielgruppe definieren? Die gehen dahin, wir machen jetzt hier Materialien für Russlanddeutsche, wir machen Materialien für ethnische Russen, wir machen Materialien für Russen mit jüdischem Hintergrund?
Selbstverständlich. Die Russlanddeutschen sprechen meistens eigentlich Deutsch.
Ich spreche jetzt aber hier von der russischsprachigen
Von der russischsprachigen Community, aber ja. Wir unterhalten uns ja über die Russlanddeutsche. Wir haben das Wahlverhalten der Russlanddeutschen unterhalten. Ja, natürlich.
Also. Naja, wir haben uns über Russlanddeutsche unterhalten und über deren Präferenz für die AfD, aber wir haben uns auch über die russischsprachigen allgemein unterhalten. Wir haben uns über die Leute unterhalten, die zum Beispiel in den Verein von Herrn Schellecke gehen, die zu den Veranstaltungen vom BVE gehen, ja, die auch möglicherweise zu Visionen in Berlin-Marzahn gehen. Das sind doch nicht alles nur Russlanddeutsche. Und ich denke, diese Gruppe, so unterschiedlich sie auch ist, und das ist ja gestern, glaube ich, sehr gut klar geworden, so muss man auch sagen, dass das auch einige Gemeinsamkeiten gibt, die eben auch von einer russischsprachigen Öffentlichkeit anvisiert wird.
Sie haben möglicherweise recht, aber wir müssen uns über die 2,4 Millionen Russlanddeutsche hier auch unterhalten, die in Deutschland wohnen und die auch ein Anrecht haben auf politische Bildung, auf politische Diskurse und die selbstverständlich auch in einer Schnittmenge mit den Russischsprachigen zu sehen sind. Aber wir müssen uns auch über die Russlanddeutschen unterhalten, die auch nicht zu Wort kommen, die auch eine Plattform suchen für ihre für die politische Arbeit.
Okay, und danke. Herr Schellikes, Entschuldigung, wir müssen jetzt.
So, ich fasse mich ganz kurz. Wir sind ja hierher gezogen vor 25 Jahren. Wir haben ja lange gebraucht, das zu beweisen, dass wir keine Russen, dass wir Deutsch sind. Gut, haben wir geschafft. Und jetzt kommt ja Fall Lisa. Und jetzt wird ja überall gesprochen, das sind nicht nur Russen, das sind auch noch Nazis. Wie lange müssen wir jetzt sagen, dass wir auch keine Nazis sind? Und noch was, wieso hat uns niemand in Schutz genommen? Wir sind ja über 3 Millionen Menschen und die deutschen Fernsehen, deutsche Zeitung, hat niemand gesagt, stoppt, da sind die Demonstrationen, haben nur Tausende geführt. Aber Millionen sind auch ganz normale Menschen. Verstehen Sie, was ich meine?
Es gab natürlich undifferenzierte Berichte in etlichen deutschen Medien. Es gab aber auch sehr viele Berichte, die eben diese Differenzierung gemacht haben, oder, Herr Gattmann? Herr Gattmann, glaube ich auch. Ja, bitte.
Ich bin selbst eine Russlanddeutsche und ich habe auch über die Demos in Nürnberg berichtet. Das Problem ist, dass es oft auch von den Medien gesprochen wird. Und das kann ich und das mag ich nicht mehr so stehen lassen. Auch in Deutschland gibt es eine differenzierte Berichterstattung. Also wenn es nicht die Russlanddeutschen gibt, die rechtsradikal sind, alle, so gibt es auch nicht die Medien. Und es gab auch durchaus ausgewogene Berichterstattung und das war ganz einfach zu machen, indem ich bleibe bei meinem Beispiel, berichtet habe, dass ungefähr 500 Menschen in Nürnberg demonstrieren, aber von den russischsprachigen Nürnbergern, also insgesamt macht es nur 1% aus. Und somit war schon alles gesagt, es wurde über die Demo berichtet und gleichzeitig die Relation zu der Gesamtgruppe hergestellt. Also von daher, es gab auch differenzierte Berichterstattung.
Ja, guten Tag, mein Name ist Galina Ortmann von Bundesverband Russen-Integrationsrat. Ich vertrete politisch aktive Migranten, Migrationsbeiräte vor Ort. Und was mir aufgefallen ist, wir reden über Parteipräferenzen. Ja? Wenn man die letzte Studie von Sachverständigenrat der deutschen Stiftungen anguckt, die liegen bei Spätaussiedler, 40% wählen SPD, CDU, 27% SPD, 5% wählen AfD. Aber wenn es um tatsächliche politische Repräsentanz in den politischen Gremien geht, ja, da gibt es nicht so viele Studien. Letzte Studie ist von Friedrich-Ebert-Stiftung und sie besagt, 6% im Bundestag, in der Länderparlamente 4%, in 30 großen Städten und Landkreisen 2,7%, in kleineren Städten und Landkreisen, in ländlichen Regionen sind wir gar nichts vertreten. Und ich bin auch politisch aktiv, ich bin SPD-Mitglied, ich habe an dem Mentoring-Programm teilgenommen, ich fühle mich, Entschuldigung, nicht mitgenommen halt. Es geht, die Parteien müssen sie begreifen, dass sie sich interkulturell öffnen müssen. Und es reicht nicht, Entschuldigung, mich auf Türkisch, auf Russisch oder auf anzusprechen halt. Man braucht gezielte Programme und vor allem nicht nur, dass die Mitglieder beitreten, sondern halt richtige Positionen besetzen, Schlüsselpositionen und bei der Wahl erster oder zweiter Platz halt. Weil die Migranten, also fühlen sich nicht angesprochen halt. Das ist Appell an die Politik, ja, die interkulturelle Öffnung der Parteien, das ist auch Empfehlungen von allen Stiftungen, was es gibt, es wird nicht umgesetzt. Und noch eine Frage bezogen auf die Frauen. Das ist noch ein großes Problem, dass Frauen unterpräsentiert sind, ja. Also wenn wir 6, 3 und 2% anschauen, die Quote von Frauen liegt im Durchschnitt ohne Migrationshintergrund bei 26%. Das heißt, die Migrantinnen unter Umständen sind gar nichts vertreten halt. Also es bedarf gezielte Mentoringprogramm mit langfristiger Begleitung und Ausstattung und die implizieren, dass die Parteien mitmachen.
Galina, danke. Das sind ein oder vielleicht sogar zwei sehr wichtige Themen. Die politische Repräsentation, auch die Repräsentation von Frauen, ist leider in dieser Gruppe ein wenig zu kurz gekommen. Ich hatte mir das vorgenommen, wir hatten nur das vorgenommen. Ich würde jetzt auf das Schlusswort gerne verzichten, ja, oder darauf verweisen, dass man eben auch Schluss oder sonstige Worte eben in dem Open Space findet und bedanke mich vielmals bei dieser Runde hier. Ich bedanke mich bei dem Publikum für die rege Teilnahme und ja, schließe damit den Workshop. Genau, und nicht nur die Podiumsteilnehmer, auch natürlich das Plenum ist herzlich dazu eingeladen, den Open Space für sich zu entdecken und auch die Vereine, die da sich präsentieren und auch weiterhin in Diskussion mit ihnen stehen.